So, während ihr hinten noch reinkommt, darf ich euch schon mal herzlich willkommen heißen zur 25. Jugendmissionskonferenz, seit vielen Jahren jetzt schon hier im Kongresszentrum bei uns auf der Messe. Schön, dass so viele da sind, dass auch immer noch mehr werden. Ich glaube, wenn unten dann voll ist, werden auch noch mehr zu uns hier oben hereinströmen. Unser Motto dieses Jahr, Gott machen lassen. Ich glaube, es gibt wenig, wo man Christen verlegener machen kann, wie wenn man sie darauf anspricht, wie oft sie wirklich gebetet haben für das, was sie versprochen haben, dass sie beten. Ja, von dem her ist es, glaube ich, wichtig, heute hier zu sein mit offenen Ohren und zu hören. Denn eigentlich sind wir doch oft die, die selber machen wollen. Nicht Gott machen lassen, sondern selber machen wollen. Und genau da heute aussteigen. Unsere Einheit, wie aus Gebetsträumen, Gebetsräume werden, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zwar, weil es nicht nur irgendwo theoretisch bleibt, sondern weil es am Ende auch praktisch werden wird. Also seid gespannt. Wir werden Zeugnisse von Menschen hören, die das Gebet und seine Folgen auf verschiedene Arten erlebt haben. Ein Zeugnis ist schon eine kleine Wundertüte, das hat sich heute Morgen geändert. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was uns erwartet, aber wir sind mit Sicherheit zufrieden, weil Gott es gut machen wird. Jumiko heißt immer Gedankenreise. In Gedanken fliegen wir, fahren wir woanders hin zu den Zeugnissen. Als erstes in ein Land, das ich ehrlich gestehen muss, das fehlt mir noch auf meiner Liste. Es war ein Jahr Heimat von Aaron Böhringer. Er durfte dort direkt nach dem Abi ein FSJ machen, und zwar in Israel. Ja, gerade nachdem er wieder zurückgekommen ist, bemüht er sich zusammen mit meinem Freund Roland Hees im Altgriechischen, im Grelinger Studienzentrum. Wer also Lust hat auf biblische Sprachen, darf sich auch unten in der Missionskonferenz informieren. Grelinger Studienzentrum, eine sehr gute Einrichtung, um sich in die biblische Sprachwelt einzufinden. Seine Arbeit, was er in Israel gemacht hat, ist ihm selber ein bisschen schwer gefallen zu beschreiben. Kinder- und Jugendarbeit unter und zwischen Juden und Arabern, praktische Mithilfe auf einem Olivenhain, Camps vorbereiten, gestalten, Fotografie, Film für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich war ganz hin und weg. Aber lasst euch selber erzählen. Aaron, wir freuen uns auf dein Zeugnis, das Evangelium im Gefängnis.
Ja, ich freue mich so sehr, euch heute mitzunehmen, was Gott, der lebendige Gott, in dem Land tut, was ihm am Herz liegt. Israel. Und ich hatte das Privileg, mit christlichen Fachkräften international auszureisen. Nicht, wie man es erwartet, in einem Kibbutz oder eine jüdische Einrichtung, sondern ich habe in der arabischen Stadt Sheffer Amr gewohnt. Das liegt zwischen Nazareth und Haifa, also im schönen Galiläa. Und das Besondere ist, dass Anis Barhum, mein Hausvater in der Zeit, als einziger Mann in ganz Israel die Erlaubnis hat, alle Gefängnisse Israels zu besuchen. Und immer im Frühjahr, jetzt nach der Zeit von Weihnachten und dem Jahreswechsel, beginnt eine Zeit, wo wir in einer größeren Gruppe zu sechst oder zu siebt Gefängnisse besuchen. Und man muss wissen, dass das House of Light seit über 20 Jahren Volontäre hat aus ganzer Welt. Es waren teils Ehepaare bis zu 7 Jahre im Land. Seit über 20 Jahren wurde Anträge ausgefüllt, ob man die auch mitkommen könne und die Aktion mitführen. Doch Jahr für Jahr wurde es abgelehnt, wieder und wieder. Und so haben wir mit der Hoffnung auch unsere Anträge ausgefüllt. 2 deutsche, 18-jährige Volontäre. Wir haben gebetet, Herr, wir vertrauen darauf, dass du wie damals Petrus die Gefängnistüren öffnen kannst. Wir wollen rein und wenn du das möchtest, sind wir mehr als bereit dazu. Und der Herr tut's. Und so war plötzlich nach 20 Jahren der Raum da, dass 2 deutsche, 18-Jährige ins Gefängnis gehen dürfen. Ich war in über 16 dabei und möchte euch von 2 Begegnungen erzählen. Die eine war nahe bei Tel Aviv. Plötzlich gebe diese Gefängnisinsasse Zeugnis und ich finde mich wieder in einem Kreis von nur Mördern. Ich als 18-Jähriger, unerfahren, Und ich schaue in die Augen von dem Mann, der mir mit einer Eiseskälte in die Augen schaut, wie ich sie vorher und nachher nicht mehr gesehen habe. Der sagt, ich musste mit 8 Jahren zusehen, wie mein Vater meine eigene Mutter umgebracht hat. Und jede Nacht holt mich dieses Bild wieder ein. Und das Erste, was ich tue, wenn ich aus dem Gefängnis komme und dieser Vater noch lebt, dann fahre ich hin und bringe ihn um. Und dann stehe ich da, privilegiert aufgewachsen, frisch aus der Schule. Und man merkt, menschliche Worte sind hier völlig unnütz. Ich kann von mir aus nichts da weitergeben. Und Paulus hat mir das so aus dem Herz gesprochen, aus 1. Korinther 2, wo er sagt, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Der Jesus, der nicht verurteilt, sondern freispricht. Der Jesus, der nicht richtet, sondern rettet. Und diese Herrlichkeit durfte ich dann sehen an Chris, der daneben stand. Afrikanischer Abstammung. Er hat 3 Menschen umgebracht in seinem Leben. Beide Eltern sind tot. Er lebt ohne Familie dort und hat jetzt Hautkrebs prognostiziert bekommen. Er wird wahrscheinlich in dem Gefängnis sterben. Aber als ich ihm in die Augen sah, da war so eine Gnade, so eine Fülle von Liebe, die nicht von dieser Welt kommen kann. Und es hat mich so überwältigt zu sehen. Und auch später in Telefonate hat er erzählt, er leitet jetzt Bibelkreise dort und hat eine besondere Stellung unter den Gefängniswärter. Und ich habe gesehen, dass das Evangelium dort Form annimmt, wo Jesus verändert. Und dass das, was 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wirklich Wahrheit ist, dass wer in Jesus ist, eine Neuschöpfung ist. Und dafür weiß ich, will ich leben, dass dieses Evangelium zu den Menschen kommt. Denn ich habe gesehen, hier in Deutschland so viele Männer und Frauen frei, aber in ihrem Herzen gebunden. Und dort in meterhoher Mauern Menschen, die zwar gefesselt sind, aber in ihrem Herzen frei. Und das tut Jesus und dafür lohnt es sich zu leben. Danke fürs Zuhören.
Danke, Aaron, für dein eindrückliches Zeugnis. Gefängnisse sind, glaube ich, ganz besondere Orte, wo Gott am Wirken ist. Das ist nicht bloß beim Aaron, sondern da gibt es auch andere Erfahrungen dazu. Auf unserer inneren Reise gehen wir gar nicht viel weiter, sondern wir bleiben in der Region, arabische Welt, so neben Israel und dahinter. Tobias Haberstroh, auch von Hilfe für Brüder, hat mehrere Jahre dort gelebt, arbeitet jetzt bei Hilfe für Brüder als Projektmanager für die Region und wird uns in das hineinnehmen, was Gott dort tun wird heute.
Ich will euch ein bisschen erzählen von der arabischen Welt. Das hat ein bisschen was mit meinem Leben zu tun, aber vor allen Dingen damit, was Gott dort tut, wie er dort wirkt, gerade in dieser besonderen Zeit. Es hat mit meinem Leben zu tun, weil ich, wie gesagt, mehrere Jahre dort gelebt habe, in Syrien, in Ägypten, auch ein paar Monate in Israel, im Jemen, im Irak. Das sind alles Länder, die man so aus den Nachrichten ganz gut kennt, mit eher schlechten Schlagzeilen. Ja, ihr wisst, was dort gerade abgeht, was dort passiert, der Krieg in Syrien, die humanitäre Katastrophe im Jemen und viele andere Dinge in diesen Ländern. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, das kann man alles nachlesen, sondern euch von dem erzählen, was man nicht liest in den Zeitungen, dass dort Dinge passieren, die es vorher noch nicht gab. Die arabische Welt, größtenteils muslimisch, gilt ja noch als sehr unerreicht, ganz besonders auch Länder wie Syrien. Und es ist erstaunlich, was uns da Partner erzählen, mit denen ich jetzt schreibe bei Hilfe Brüder oder wo ich auch Dienstreisen hinmache, wo ich mir das vor Ort anschaue. Beispielsweise im Libanon, wo Gemeinden sich aufgemacht haben zu den Flüchtlingen, ihre Türen aufgemacht haben, auch wenn es nicht ganz so einfach war am Anfang, selbst für die Menschen dort vor Ort. Und wo Muslime zum Glauben kommen, wo man Gottesdienste sieht mit Menschen, also mit Frauen ohne Kopftücher, Frauen mit Kopftüchern, wo Hauskreise entstehen, wo Leute interessiert sind, fragen nach Jesus und auch wirklich sich zu ihm hinwenden. Und darüber hinaus weitergehend auch selber Kleingruppen leiten, selber von Jesus weitergeben in dieser Region. von Menschen, wo man es niemals erwartet hätte vor wenigen Jahren. Aus Syrien, andere Partner sind natürlich selber in einer sehr schwierigen Lage. Die Gemeinden dort müssen selber kämpfen, haben selber Angst, sind selber irgendwie verwickelt in diesen Krieg. Und trotzdem erzählen sie uns, dass es dort so viel Arbeit gibt, dass es so viele offene Türen gibt bei den Menschen, bei den Muslimen, aber auch bei den traditionellen Christen, die ja manchmal Jesus ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Und dasselbe im Irak. Auch da, bei dieser ganzen Katastrophe, bei allem, was passiert ist, ja, unglaubliche Dinge, die dort geschehen vor Ort. Das sind Dinge, für die wurde schon lang gebetet. Es gibt auch Missionswerke, die ja nur in dieser Region arbeiten, in der muslimischen. Es wurde lang, lang überlegt, wie kann man die Leute erreichen. Ich bin mir sicher, dass das, was jetzt passiert, auch ein Stück weit die Früchte davon sind, was damals ja gemacht wurde, wo gebetet wurde. Aber man sieht einfach, dass es vor allem den Gottes wirken, wo wir, ja, wir können das da erstmal gar nichts machen, außer eben dafür beten und dafür offen zu sein. Da will ich euch ermutigen, wenn ihr hier seid, es gibt auch hier ja, Flüchtlinge, habt ihr, denke ich, mitbekommen, und dass ihr da offen seid, dass ihr wirklich auch mit eurem Glauben da viel offener seid und ja, da nach außen geht. Die Kultur dort ist ganz anders geprägt. Da muss man sich nicht schämen, wenn man über seinen Glauben redet. Das ist viel öffentlicher als hier bei uns. Und dann können da wirklich erstaunliche Dinge passieren. Ich will schließen mit einer Geschichte von einer Frau, die wir besucht haben im Libanon. Wir waren in ihrem kleinen Raum, wo sie mit ihrer Familie und noch mit zwei anderen Familien lebt. Also insgesamt so wie ein großes deutsches Wohnzimmer. Und diese Frau gehört zu einer Familie, die waren reich, die hatten Textilfabriken in Syrien, das Leben war gut, sie standen gut da und sie haben durch den Krieg, durch die Flucht alles verloren, sie haben gar nichts mehr. Und trotzdem sagt diese Frau, dass das das Beste ist, was ihr passiert ist, weil sie Jesus gefunden hat. Das sind so Geschichten, die ja, mich und hoffentlich auch euch berühren und ermutigen, da dran zu bleiben, offen zu sein, aber auch wirklich zu beten, dass solche Dinge passieren. Dankeschön.
Danke, Tobias, für diese Informationen, die man wahrlich nicht in der Zeitung liest und auch nicht so einfach auf der Tagesschau.de oder so findet, sondern die wirklich wichtig sind, auch für uns zu wissen. Auch zu wissen, dass man viele Jahre dafür gebetet hat und es Jahre gebraucht hat, aber dann plötzlich der Moment da sein kann, wo Dinge möglich werden. Aus der arabischen Welt kommen wir zurück nach Deutschland. Weil nicht nur dort kann man Erfahrungen mit Gott machen, sondern auch bei uns hier in Deutschland kann man ganz besondere Erfahrungen mit Gott machen. Mission und Gebet findet auch bei uns vor der Haustüre statt. Zwei Frauen des Gebets werden uns heute das Wort verkündigen und von ihren Erfahrungen mit dem Gebet berichten und euch ganz praktisch mit hineinnehmen. Herzlich willkommen, Britta Greif und Esther Stamm, kommt ihr gleich mal nach vorne. Ich habe noch ein paar Einstiegsfragen an euch. Ihr habt beide ein Herz für Gebet. Wie kam es denn dazu?
Also ich habe immer gedacht, das hat bei mir erst so mit 1920 angefangen, als ich ein Buch in die Finger bekommen habe, wo eine Freundin mir gesagt hat, dieses Buch wird dein Leben verändern. Und das war tatsächlich so. Es war nicht die Bibel, die hatte vorher mein Leben schon mal verändert. Es war das Buch Red Moon Rising von Pete Gregg, die Geschichte von 24/7 Prayer. Und ich habe dieses Buch gelesen, oder ich muss vielleicht besser sagen, verschlungen. Und mein Herz hat angefangen, für das Thema Gebet zu brennen. Ich habe gedacht, da hätte meine Reise mit Gebet begonnen. Ich habe dann aber jetzt vor 3-4 Wochen mal meine alten Tagebücher durchgelesen und habe festgestellt, das stimmt nicht. Gebet war irgendwie immer schon dabei. Ich habe immer für Dinge gebetet, die mir wichtig waren. Also es war immer ein Teil von meinem Leben. Und ich kenne das auch aus meiner Familie schon. Meine Mama ist für mich ein großes Vorbild und auch meine Oma im Thema Gebet. Aber dass mein Herz richtig angefangen hat zu brennen, war tatsächlich mit diesem Buch Red Moon Rising.
Für mich war es eher so, als Teenie dachte ich, oh, beten ist, muss man halt als Christ. Und zwar jetzt nicht so, dass es so eine Leidenschaft war. Dann ging ich auf eine Freizeit und habe dort einen Evangelist kennengelernt, Friedhold Vogel. Und ich war fasziniert, der stand vorne, der hat erzählt, er betet für den Beamer, plötzlich geht der Beamer. Und ich habe irgendwie gemerkt, er ist voll nah an Gottes Herz dran. Und wenn der für Dinge betet, da passiert wirklich was. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, für den ist es die größte Freude, mit Gott im Gespräch zu sein. Und für mich war es eher mühsam und Kampf und muss man halt. Und irgendwie hat mich das total inspiriert und ich habe gemerkt, da gibt's mehr und habe immer mehr angefangen zu beten, dass Gott mein Herz so voll macht, dass ich gar nicht anders kann, wie mit ihm zu reden, wie Menschen von Jesus zu erzählen. Und wenn ich jetzt zurückgucke, dann merke ich, dass Gott ganz arg viel von dem, was als Teenie mein Wunsch in meinem Herz war und so weit weg von meiner Realität, dass so vieles von dem wirklich zum Leben erwacht ist und nicht, weil ich es jetzt irgendwie plötzlich drauf habe und irgendwie gutes Gebetsleben führe, sondern weil Gott Dinge selber macht. Und das beeindruckt und begeistert mich voll, wo ich merke, ich habe den Wunsch, andere genau dazu hinzuführen, dass sie sich auf die Suche machen, was ist auf Gottes Herz.
Danke für die erste Frage. Die zweite Frage ist mir gekommen, als ich den Untertitel von unserer Einheit gelesen habe. Da sind Sachen drin, mit denen kann ich selbst als Moderator erstmal gar nichts anfangen. Zum Beispiel UPC, ja, also mit meinem Rechner hat es irgendwie nichts zu tun. Erklär uns doch mal, was das ist.
Ja, UPC ist der Youth Prayer Congress, der Jugendgebetskongress in Liebenzell. Und es gibt noch ein paar Ableger in Deutschland. Ein Kongress, der entstanden ist, weil Menschen Sehnsucht danach hatten, dass Teens, Jugendliche, junge Erwachsene ein Herz für Gebet bekommen. Dass sie ein Wochenende lang Zeit verbringen können am Herzen Gottes, am Herzen des Königs. Ein Wochenende lang Impulse mitnehmen können für ihren Alltag, wie ihr Gebetsleben, wie sie unterwegs sein können in ihrem Ort, in ihrer Gemeinde mit Jesus, im Gebet und auch sonst als Christ unterwegs sein können. Und dass sie ein Herz bekommen zu beten für unser Land und für unsere Welt und für den Ort, an den Gott uns gestellt hat. Der nächste UPC findet im Februar statt und mich beeindruckt es immer wieder, dass jedes Jahr über 1000 Jugendliche zu uns nach Liebenzell kommen, um zu beten. Das finde ich ist der Hammer, dass 1000 Menschen da sind, die sagen, sie haben Bock zu beten und das ist der Hammer.
Okay, danke. Und ein zweites Zelt war Explorer-Zelte. Also so Expeditionszelte kenne ich schon, aber ich glaube, das hat damit wenig zu tun. Erklär uns mal.
Hinter der Explorer-Zelte verbirgt sich kreative Gebetszelte. Es war ursprünglich, die Eidlinger Schwestern sind auf meinen damaligen Chef Ulrich Weinhold zugekommen und haben gesagt, sie wollen, dass beim Pfingstjugendtreffen in Eidlinge, dass da wieder mehr betet wird und dass das irgendwie ansprechend für junge Leute wird. Und dann war ich für das Projekt verantwortlich und wir haben da Zelte entwickelt, wo zum einen ein Fokus war, zu beten für Weltmission, für unerreichte Stämme und Völker, wo es eine Gebetstauschbörse gab, wo man plötzlich Anliegen draufschreiben konnte, wo man sich gewünscht hat, dass man dafür betet und jemand anders nimmt das Anliegen, betet 10-mal dafür und Dinge passiert sind. In wieder einem anderen Zelt konnte man auf Luftballons draufschreiben, was einen an Gott begeistern konnte, symbolisch zum Himmel aufsteigen lassen. Oder man konnte in Handschellen für verfolgte Christen beten, lauter solche kreative Dinge, wo unser Anliegen war, dass Teens Bock haben zu beten und dass sie sehen, es ist mehr wie einfach nur hinzusitzen, Auge zu falten, sondern man kann das kreativ auch beleben und das ist so der Wunsch, der dahinter steckt.
Wunderbar, da bekommt man ja fast Interesse, das mal wirklich nochmal zu probieren. Was macht ihr jetzt eigentlich gerade so beruflich, familiär? So, nehmt uns mal mit rein, wer ihr eigentlich seid.
Ja, ich lebe seit 6 Jahren in Liebenzell im Schwarzwald und arbeite da bei der Liebenzeller Mission im Bereich Teens in Mission. Und der UPC ist tatsächlich Teil meiner Arbeit. Bin ich sehr begeistert, für sowas Geld zu bekommen. Das ist total schön. Das ist ein Schwerpunkt, den wir haben. Ein anderer Schwerpunkt ist missionarische Verkündigung, evangelistische Verkündigung, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel in Deutschland missionarische Einsätze machen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für Jugendliche und junge Erwachsene, weil wir Menschen in unserem Land erreichen möchten mit dem Evangelium. Und das Dritte, wo ich unterwegs bin, ist unsere Jüngerschaftsschule, die FTS, wo ich zum Teil auch mit drin bin und wo wir Jugendliche für ein halbes Jahr prägen wollen, dass sie unterwegs sein können als Missionar, gar nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns in unserem eigenen Land.
Bei mir ist die Frage momentan ein bisschen schwierig, weil ich so zwischen die Stühle bin und momentan nicht wirklich das Zuhause habe. Aber ich bin verheiratet mit meinem Mann Bernd Stamm und wir haben das letzte Jahr in Ottenbronn in der Nähe von Bad Liebenzell gewohnt. Ich war für ein Jahr in Bad Liebenzell dort auf dem Berg, habe die Möglichkeit gehabt, dort für ein Jahr zu studieren. Davor habe ich als Kommunikationsfachwirtin bei Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und Coworkers im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Und dann vor ein paar Monaten hat Gott uns gezeigt, dass es spontan für 3 Monate ins Ausland geht. Dann waren wir in Südafrika, Papua-Neuguinea und jetzt sind wir hier und die Frage ist, wo wir bald wohnen werden. Genau, aber dann werden wir als Jugendreferende unterwegs sein im Bereich Heilbronn und Bayern. Genau.
Okay, wir kennen euch jetzt. Jetzt freuen wir uns auf eure Verkündigung.
Vater, und ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir uns hier treffen können, um auf dich zu hören. Und Herr, ich bitte dich, dass du alles von unserem Herz wegnimmst, was gerade in unserem Kopf ist, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Und Vater, ich habe die Sehnsucht, dass du uns was von deinem Herz offenbarst. Und du siehst, wir können nicht in Worte packen, was du uns bedeutest, was wir mit dir erlebt haben und was das ist, was uns unter den Nägeln brennt. Und es liegt in deiner Hand zu reden. Und ich möchte es von dir erwarten. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du zu jedem sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du uns Wünsche, Träume, Visionen aufs Herz legst und dass du selber der bist, der es in Realität umsetzt. Und ich bitte dich, dass du uns unsere leeren Hände füllst, dass du uns offen machst für das, was du uns zu sagen hast. Und ja, danke, dass du groß bist. Und ich bin gespannt, was du tun wirst. Amen.
Wie aus Gebetsträumen Gebetsräume werden können. Die Frau, die uns heute in der biblischen Geschichte beschäftigt, ist eine Frau, die hatte große Träume. Träume, die viele Frauen wahrscheinlich haben und auch damals schon hatten. Ihr Traum war, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Den ersten Traum, der ist ihr erfüllt worden. Der zweite Teil ist eher zu einem Albtraum geworden. Und man könnte ihre Geschichte überschreiben mit dem Satz, wie ein Traum in einen Raum führte und zu etwas Großem wurde. Ihr Traum war also eher zum Albtraum geworden, denn sie konnte keine Kinder bekommen. Und das ist etwas, was heute schlimm ist, aber was damals in der Kultur noch mal ganz anders schlimm war. Und sie hat gelitten darunter und ist ausgelacht worden dafür von der zweiten Frau ihres Mannes, die scheinbar keine Probleme damit hatte, Kinder zu bekommen. In der Bibel lesen wir von ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Die Geschichte steht in 1. Samuel 1 und 2. Wir lesen von Hannah, dass es über sie heißt im Vers 10, Hannah war im Innersten verbittert. Und sie betete zu Jahwe und weinte sehr. Also Hannah, eine Frau, die ihr Herz bei Gott ausschüttet. Einmal im Jahr war es nämlich so, dass sie mit ihrer Familie zum Heiligtum gereist ist, um dort Opfer zu bringen. Und in dieser Zeit ist es ihr immer besonders schwer gefallen, dass sie keine Kinder hatte. Und eines Tages entscheidet sie sich, nicht mehr vor Menschen darüber zu klagen und zu weinen, sondern ins Heiligtum zu gehen, zu Gott zu gehen und bei ihm zu klagen und zu weinen. Und das tut sie so lange, bis der Priester Eli dazu kommt und sie fragt, was sie da tut und meint, sie wäre betrunken, weil sie nicht laut betet, sodass er hören kann, was sie da redet, sondern weil sie leise betet und nur ihre Lippen bewegt. Und sie antwortet ihm dann in Vers 15 und 16, nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Was wir lernen können von Hannah ist, dass es gut tut, mit unserem Schmerz, mit unserer Klage einen Raum aufzusuchen, wo wir diese Dinge vor Gott ausbreiten können. Und dass es gut ist, diese Dinge nicht nur vor Menschen auszubreiten, sondern zuerst zu Gott zu bringen. Und ein Raum, ein Ort kann dabei helfen. Das kann eine Kirche in der Nähe sein, das kann ein Gebetsraum sein oder ein Gebetshaus, das kann eine Gebetsecke im Wohnzimmer sein. Ich habe so ein kleines Tischchen bei mir stehen im Wohnzimmer, die ich immer wieder für sowas nutze. Oder das kann wie in dem Film War Room auch ein umfunktionierter Kleiderschrank sein. Solche Räume können helfen, unsere Gedanken, unsere Klagen vor Gott zu bringen. Und in der Geschichte von Hannah sehen wir, dass sich bei ihr etwas verändert. Sie bringt ihre Gedanken zu Gott, sie bringt ihre Klage zu Gott und dann erlebt sie eine unglaubliche Gebetserhörung. Manchmal frage ich mich, warum uns das manchmal so schwer fällt, und ich beziehe mich damit ein, von Gebetserhörungen zu erzählen. Und ich bin neulich über einen Satz gestolpert in einem Buch, der Kniende Christ heißt das Buch, und ich möchte euch diesen Satz gerne den mit euch teilen. Da schreibt der Autor, es scheint mir, dass viele Leute überhaupt keine bestimmte und entscheidende Gebetserhörung aus eigener Erfahrung aufweisen können. Die meisten Christen geben Gott keine Gelegenheit, ihnen zu zeigen, welche Freude er daran hat, seinen Kindern Bitten zu gewähren, denn ihre Anliegen sind so vage und unbestimmt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Schlüssel dafür, dass wir so selten erzählen können von Gebetserhörungen, weil unsere Anliegen so vage und so unbestimmt sind. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, mutig zu beten und konkret zu beten, so wie Hannah das getan hat. Lasst uns konkret beten und Großes von Gott erwarten, denn auf dem Gebet liegt eine ganz, ganz große Verheißung. Wir lesen immer wieder in der Bibel davon, in Matthäus 7, Vers 7 lesen wir, bittet, so wird euch gegeben. In Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Oder in Johannes 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auf dem Gebet liegt eine große Verheißung. Das ist die Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Aber was ist, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Wenn ich jahrelang um etwas bete und flehe und habe den Eindruck, Gott tut nichts. Das alleine wäre Stoff für ein ganzes Referat. Deswegen gibt es heute Nachmittag auch ein Referat dazu. Und deshalb gehen wir jetzt heute Morgen nicht weiter auf diese wichtige Frage ein. Wer diese Frage für sich hat, dem empfehle ich das Referat um 14 Uhr von Uwe Rechberger. Bittet, so wird euch gegeben, und was, wenn nicht? Und ich empfehle euch zwei Bücher. Zum einen, Der kniende Christ hat zwei Kapitel zu diesem Thema, wo man dazu lernen kann. Und Pete Gregg, der Gründer von 24/7, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Was ist, wenn Gott schweigt? Was ist, wenn meine Gebete nicht so erhört werden, wie ich mir das wünsche? Das Buch heißt auf Deutsch Offline. Trotzdem, ich möchte uns ermutigen, Großes von Gott zu erwarten. Denn er ist der Schöpfer dieser Welt. Und wir lesen in der Bibel davon, dass er Blinde sehend gemacht hat. Und wir haben das vorhin auch gemeinsam gesungen. Wir haben gesungen, dass er Lahme gehend gemacht hat und dass Tote lebendig werden. Und ich glaube, dass das nicht nur Geschichten sind, die 2000 Jahre alt sind, sondern dass das Dinge sind, die genauso auch heute hier geschehen können. Deshalb, lass uns mutig beten und Großes von Gott erwarten. Hannas Gebet beginnt bei ihr persönlich, bei ihrem persönlichen Schmerz. Und es endet in Kapitel 2 im Lobpreis. Wenn wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, wenn wir in sein Heiligtum kommen, in seine Gegenwart, dann gibt uns das oft einen ganz neuen Blick dafür, wer er eigentlich ist. Ich lese aus Kapitel 2 den Vers 2 und die Verse 7 und 8. Hannah betet: Jahwe allein ist heilig, ja keiner außer dir, keiner ist ein Fels wie unser Gott. Jahwe macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, holt den Armen aus dem Schmutz, um ihn unter die Edlen zu setzen. Den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Fundamente der Welt gehören Jahwe. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Hannas Blick wird verändert. Sie erkennt im Gebet, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass Gott ein souveräner Gott ist. Und was ich eben vergessen habe vorzulesen, ist, dass nicht da erst sich was bei ihr verändert, sondern vorher schon in Kapitel 1, gehen wir noch mal kurz zurück, haben wir im Vers 18, im zweiten Teil, dann ging sie ihres Weges. Sie aß wieder und sie sah nicht mehr so traurig aus. Also schon das Gebet im Tempel, nicht erst die Gebetserhörung, hat sie verändert. Danach ist nicht sofort alles super, aber sie sah nicht mehr so traurig aus. Es hat sich in ihr was verändert. Und nach und natürlich auch durch diese Gebetserhörung, dass sie dann einen Sohn zur Welt bringt, nämlich, das verändert sie und verändert ihren Blick auf Gott. Und ihr Gebet hat weit größere Auswirkungen als ihr persönliches Glück. Der Sohn, den sie zur Welt bringt, Samuel, ist einer, der nicht unwichtig ist für Gottes weitere Geschichte mit den Menschen. Und das ist was, was wir auch erleben können, dass wenn wir unsere persönlichen Anliegen, unseren persönlichen Schmerz zu Gott bringen, dass es manchmal passiert, dass Gott unseren Blick über das hinaushebt, was nur uns selber angeht. Und dass er anfängt, mit uns Geschichte zu schreiben. Geschichte, die weit über unser persönliches Lebensglück, über unsere persönlichen Lebensumstände hinausgeht. Damit es in diesem Referat nicht nur theoretisch bleibt und in der Vergangenheit bleibt, hören wir heute ein paar Geschichten. Und die Esther, die mit dabei ist, ist eine, die ich kennengelernt habe als jemanden, die ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen hat. Und ich liebe es, Geschichten von ihr zu hören. Geschichten, die sie mit Gott erlebt hat oder die Gott mit ihr erlebt hat. Und sie wird uns jetzt erzählen, wie aus einem Gedanken ein Traum wurde. Und wie aus einem Traum ein Raum geworden ist, ein echter Raum. Und wie aus diesem Raum wieder Träume wurden, die zu etwas Großem geführt haben und immer noch führen.
Ich möchte euch in was mit hineinnehmen, was ich so die letzten Monate erlebt habe und was in meinem Leben irgendwie nochmal ein neues Feuer anzündet hat. Schon seit ich Teenie bin, hat Gott irgendwie mehr Herz für Gebet geschenkt. Und trotzdem merke ich, dass es da noch so viel mehr zu entdecken gibt, wie das, was ich bisher kenne. Und es ist nicht ganz ein Jahr her, Anfang letzten Jahres war ich beim Gebetsabend und ich hatte den Eindruck, Gott sagt zu mir: Hey Esther, verwandle deine Rümpelkammer in eine Gebetskammer. Und ich war irgendwie so, ich war voll überrascht. Und plötzlich habe ich realisiert, hey, vor Jahren habe ich mal gedacht, Mensch, es wäre so cool, ein Zimmer zu haben, so Gebetskämmerle. Und damals habe ich betet, hey Gott, es wäre cool, wenn ich eines Tages verheiratet bin und in einem Haus wohne, was so groß ist, dass ein Zimmer frei ist, dass ich mir Zimmerle einfach einrichten kann, um dort dir zu begegnen. Ich habe das schon längst vergessen. In der Zwischenzeit habe ich in einem Haus gewohnt und ich hatte eine Rümpelkammer, aber ich hatte keine Gebetskammer. Und an dem Gebetsabend habe ich gemerkt, Gott sagt mir das deutlich und ich habe das zu tun. Ich bin an dem Tag heimgegangen abends, habe den Film War Room anguckt, ohne zu wissen, um was es in dem Film geht. Und ich habe irgendwie gemerkt, wow, Gott bestätigt mir, hey, verwandle deine Rümpelkammer in eine Gebetskammer. Am nächsten Tag dachte ich, ich musste mich da jetzt sofort dran machen, habe angefangen, die Rümpelkammer auszuräumen, fällt mir Heftchen in den Finger, wo drauf steht, Segenströme, die aus dem Kämmerlein kommen. Und ich dachte mir, okay, irgendwie scheint es Gott ganz schön auf dem Herz zu liegen. Und dann dachte ich mir, oh Mann, aber unsere Rümpelkammer, die ist wirklich hässlich. Das ist das hässlichste Zimmer in unserem Haus. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich dieses Zimmer cool kriege. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also Gott, keine Ahnung, wie das irgendwie gehen soll. Du siehst, ich wohne hier nur noch ein paar Monate, jetzt streiche und alles lohnt sich nicht. Und als ich Gott gefragt habe, wie ich dieses Zimmer gestalten soll, hat Gott mich plötzlich an Gegenstände erinnert, wo ich in den Monaten davor einen besonderen Platz dafür gesucht habe. Ein altes Holzkreuz, eine Krone, ein Schild mit dein Reich, komme drauf. Und plötzlich erinnert mich Gott an die Sache und sagt mir, hey, du hast mich doch gefragt und hast gesagt, für die Sache suchst du einen besonderen Platz. Nimm all das und stell's in das Kämmerle. Innerhalb von ein paar Stunden war es der coolste Raum in unserem ganzen Haus. Und ich dachte mir so, jetzt muss er eigentlich nur noch mit Leben gefüllt werden. Und irgendwie dachte ich mir, ich wünsche mir auch, dass das nicht nur so mein Traum ist und mein Wunsch, sondern irgendwie, ich wünsche mir, dass Gott das meinem Mann genauso aufs Herz legt und dass er irgendwie selber so das Anliegen hat. Dann dachte ich, wenn ich jetzt versuche, ihn dazu zu überreden, hey, lass uns mehr beten, dann ist es nicht seine Sache. Dann macht er das vielleicht mir zuliebe oder denkt, das ist ganz vernünftig. Und dann habe ich betet, hey Gott, das wäre cool, wenn du es meinem Mann auch aufs Herz legst. Dann war Anfang von der Fastenzeit. Ich habe überlegt, was ich fasten könnte, sagte Bernd zu mir, hey, wie wär's morgens eine Stunde früher aufstehen und dann könnt um eine Stunde Zeit fürs Gebet zu nehmen, jetzt wo das Kämmerle fertig ist. Ich dachte mir, oh, also morgens, das geht wirklich nicht. Ich wollte ja schon auf was verzichten, aber nicht auf Schlaf. Und dann plötzlich sagte er, hey, lass uns das gemeinsam machen. Und ich war irgendwie total überrascht. Und wir haben dann angefangen, jeden Morgen in der Fastenzeit eine Stunde früher aufzustehen und zu beten. Und ich bin so perplex, was Gott da irgendwie ins Rolle gebracht hat. Und irgendwie gab es verschiedene Dinge, die mir da wichtig geworden sind. Und eine Sache hat mit dem Koffer hier zu tun. Und zwar dachte ich mir, Mann, ich drehe mich so oft um meine Sache. Ich bete für meine Ehe, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine das, für meine das, für meine das. Und irgendwie bin ich manchmal so frustriert und werde so schnell müde und die ganze Anliege, die Leute mir sagen. Und ich dachte mir so, ich nehme jetzt symbolisch den Koffer, stelle ihn unter das Kreuz und sage, Herr, du weißt eh, was so alles auf meinem Herz ist. Und nicht, dass ich jetzt nicht mehr für Dinge bete, die mir persönlich was bedeutet. Ich lege das wirklich vor Gott hin und bringe das Gott, aber dann lasse ich es da auch stehen und sage, hey Gott, das ist deine Zuständigkeit. Und habe gesagt, und im Gegenzug will ich mal offen sein für das, was eigentlich auf deinem Herz ist. Und wir haben in das Zimmer keine Stühle rein, sondern haben gesagt, hey, wir wollen mal bewusst anfangen, vor Gott zu knien. Weil ich immer wieder gemerkt habe, ich habe so wenig Ehrfurcht vor Gott. Ich komme zu Gott mit allem, was ich mir irgendwie wünsche, was ich cool finde, aber mir geht so oft um mich. Und ich habe irgendwie gemerkt, für mich ist es dran, mal wirklich meine Knie zu beugen. Und dann haben wir angefangen, da wirklich zu knien und ich war überrascht, was es innerlich ausgelöst hat. Das äußerliche Knie, nicht, dass ich sage, man darf nur knien, beten, aber ich habe gemerkt, äußerlich auf die Knie zu gehen, hat bei mir innerlich was bewirkt, dass ich auch bereit war, mein Wille unter Gottes Wille zu beugen. Und für mich war es noch andere Dinge, die ich in den Raum mit rein habe oder was ich da irgendwie mit angefangen habe, waren zum Beispiel, dass ich Glas voller Nüsse hingestellt habe und ich mir gesagt habe, hey, ich will erwarten, dass Gott sich um meine harte Nüsse kümmert. Das, was ich nicht knacken kann, das, was ich nicht machen kann. Und es war total spannend, das äußerlich den Raum einzuräumen, in Kauf zu nehmen, dass der Staubsauger halt jetzt irgendwie immer im Weg rumsteht, hat mir innerlich wie ein kompletter Raum aufgemacht und mich irgendwie in eine Weide geführt. Und an einem Morgen, wo ich mit meinem Mann zusammen betet habe und ich so fröhlich herzend sage, hey Gott, was ist eigentlich auf deinem Herz? Was ist das, was dir gerade wichtig ist? Wofür soll ich einstehen? Was soll ich tun? Was willst du? hatte ich das Gefühl, Gott sagt zu mir, hey, Esther, du liest gerade in dem Buch Der kniende Christ, ich will dich gebrauchen, um dieses Buch zu verbreiten. Und Gott hat mir eine verrückte Summe aufs Herz gelegt, wie oft ich dieses Buch verbreiten soll. Und ich dachte mir, das geht nicht, ich verdiene gerade nicht, ich weiß nicht, wie das irgendwie gehen soll. Und wenn ich zu meinem Mann das sage, der fragt mich, ob alles okay ist. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn das wirklich von dir kommt, dann musst du schenken, dass mein Mann zustimmt. Und dann habe ich gesagt, hey Bernd, ich habe das Gefühl, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll dieses Buch verbreiten. Und dann sagt er zu mir, hey, wenn Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann mach das, aber tu mir einen Gefallen, fang erst mal mit 100 Büchern an. Ich war insgeheim auch ein bisschen froh, dass die Summe fürs erste Mal geschrumpft ist. Und dann habe ich die Bücher bestellt und ich habe von denen 100 Bücher 40 Bücher geschenkt gekriegt. Und ich war irgendwie total perplex. Dann habe ich irgendwie gedacht, wem soll ich denn die alle geben? Und habe immer wieder erlebt, wie Gott mir Leute im Dorf, was weiß ich, andere Leute aufs Herz gelegt hat. Und ich manchmal gedacht habe, also zu der Person habe ich wirklich keinen Bezug. Ich kann der nicht so ein Buch geben. Plötzlich steht die Person vor meiner Haustüre. Und immer wieder sind Dinge passiert, wo ich gemerkt habe, ich muss mich überwinden. Und Gott hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich manche Leute wirklich ein Buch gegeben habe. Und dann irgendwann habe ich so die erste 100 fast verteilt und dachte ich mir, naja, die Summe, die Gott mir eigentlich aufs Herz gelegt hat, die war deutlich höher. Und dann dachte ich, Mann, da hängt finanziell so viel hinter dran und das war jetzt schon alles eindrücklich, was ich erlebt habe. Dann habe ich gesagt, hey Gott, wenn du wirklich willst, dass ich weitere Bücher verbreite, dann musst du dich auch irgendwie drum kümmern, dass das finanziert wird. Und dann habe ich gesagt, wenn du mir jemand vorbeischickst, der mir Geld für Bücher in die Hand drückt, dann werde ich weitere Bücher bestellen. Und zu der Zeit sind öfter Leute morgens zum Beten vorbeikommen, weil die das irgendwie cool fanden mit unserer Stunde und haben einfach morgens eine Stunde mit uns betet. Und an einem Morgen sagt einer zu mir, hey, Esther, Gott hat mir beim Beten aufs Herz gekriegt, ich soll dir 50 Euro für Bücher geben. Und ich wusste, dass es dran ist, weitere Bücher zu bestellen. Und ich habe immer wieder, wenn ich Bücher bestellt habe, erlebt, wie Gott Leute aufs Herz gelegt hat. Und an einem Tag habe ich gedacht, so kurz vor pack's an, oder kurz davor habe ich welche bestellt. Und dann dachte ich, oh, hoffentlich kommen die noch rechtzeitig, weil ich die da irgendwie verteilen wollte. Und ich dachte, was soll ich mit denen ganzen Bücher machen? Und dann habe ich plötzlich gedacht, Mann, ich bete die ganze Zeit, Gott, lass die noch rechtzeitig kommen, lass die noch rechtzeitig kommen. Aber ich plötzlich verstanden habe, wenn ich es zu meiner Sache mache, wenn ich denke, ich muss die Bücher verteilen, wenn ich mich dafür verantwortlich mache, dann komme ich voll in Stress, dann komme ich in Zeitnot und dann komme ich unter Druck. Aber wenn Gott mir das aufs Herz legt und es seine Sache bleibt, entweder er will, dass ich die Packs anverteile, dann werden die Bücher rechtzeitig kommen, oder er will es nicht, dann werden die Bücher nicht kommen und dann hat er sich andere, dann hat er andere Leute, denen er die Bücher geben will. Schlussendlich sind sie am Tag davor gekommen. Ich war abends dabei, die Bücher einzupacken. Plötzlich kommt jemand und drückt mir genau das Geld für diese Bücher, die ich da einpackt habe, in die Hand. Und ich habe wirklich ein ganzes Buch schreiben, zu was ich mit den Büchern erlebt habe. Und wie plötzlich Leute zu mir gesagt haben, hey, ich habe angefangen, in dem Buch zu leben und es hat mein Gebetsleben auf den Kopf gestellt. Wie Leute zu mir gesagt haben, hey, ich habe in der ersten Seite gelesen und ich habe gemerkt, Gott sagt zu mir, ich soll einen Gebetskreis gründen. Ein Mädel, die einen Jugendgebetskreis in ihrer Gemeinde daraufhin gegründet hat. Und so sind massig Dinge passiert und ich habe irgendwie gemerkt, das war nicht, weil ich irgendwie die coole Idee hatte, sondern der Schlüssel war, ich habe gesagt, hey Gott, du bist zuständig für meinen Koffer und ich will fragen, was ist auf deinem Herz? Und ich habe die letzten Monate immer wieder erlebt, wenn ich angefangen habe, mit der Perspektive zu beten, dann wird zum einen das Beten cool, es wird ein Abenteuer, es fordert einen immer wieder heraus, aber irgendwie die Sache, die Gott mir aufs Herz legt, sind auch die Dinge, die in seinem Namen sind, die er wirklich tun will. Und wo ich realisiert habe, was es heißt, in Jesu Namen zu beten, ist nicht meine Wünsche, Gott versuche so hinzubiegen, sondern ist Gottes Wille auf dem Herz zu haben. Und an einem Tag habe ich zum Beispiel betet und habe gesagt, hey Gott, wofür soll ich heute einstehen? Und plötzlich legt Gott mir einen Ort, ein paar Orte weiter aufs Herz und sagt, hey, bete dafür. Ich dachte mir, normalerweise bete ich für die Orte, wo mein Jugendreferent ist und für die Orte, wo ich einen Bezug habe, aber zu dem Ort habe ich eigentlich gar keinen Bezug. Mir war es so eindrücklich, ich habe angefangen zu beten, dass Gott dort was in Bewegung bringt, dass Gott dort einen Aufbruch schenkt. Und das Spannende war, mir war es, als ob Gott dort irgendwie einen Auftrag für mich hätte. Aber ich dachte mir, mir zieht jetzt demnächst weg, das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Und dann habe ich für ein paar Monate einen Job gesucht, für ein paar Wochen einen Job zum Überbrücken gesucht, bevor wir auf unsere Reise gegangen sind. Hab gedacht, ich bewerbe mich bei der Post und plötzlich stecke die mich genau in den Ort, den ich ein paar Wochen davor beim Beten auf dem Herz hatte. und ich irgendwie so perplex war, was, das war eine umkämpfte Zeit, aber was Gott in der Zeit irgendwie getan hat, was mich irgendwie völlig überrascht hat. Oder eine andere Sache war, ich habe betet und habe irgendwie das Gefühl gehabt, Gott legt mir aufs Herz, mir sollet nach Papua-Neuguinea gehen. Und dann hat sich noch rauskristallisiert, dass es dran ist, einen Jüngerschaftskurs zu machen. Und ich dachte mir, das geht finanziell alles nicht. Wir könnten nicht erst nach Sambia, dann nach Südafrika und dann nach Papua-Neuguinea und überhaupt. Und dann irgendwie hat sich das aber immer mehr bestätigt und ich dachte mir, wie soll das finanziell gehen? Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich weiß es nicht, aber im Vertrauen auf dich, ich rufe jetzt bei dem Reisebüro an und versuche das fix zu machen. Und nachdem ich auflege und ich mir noch gedacht habe, vielleicht sind es alles doch nur meine Wünsche, meine Träume, meine Sache, ich lege auf und ich sehe auf meinem Handy eine Nachricht von jemand, wo mir jemand schreibt, hey, ich würde gern mein Zehntel dir überweisen, kannst du mir bitte eure Bankverbindung schreiben? Ein paar Tage später mache ich das mit den Flügen fix. Eine Stunde, bevor ich es fix mache, ruft mich die Frau vom Reisebüro an und die Flugpreise sind pro Person um über 1.000 Euro runter. Und ich könnte noch eine ganze Menge weiterer Wunder erzählen, wo uns, was irgendwie passiert ist, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, es ist dran loszugehen. Und auch das, was wir in den 3 Monaten jetzt im Ausland erlebt haben, da hat Gott mich so viel klärt und wo ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich mit dem komme, dass ich sage, Herr, was ist auf deinem Herz, dann kommen Dinge, die ich mir so nicht überlegt hätte, die mich manchmal Überwindung kostet, aber die gefühlt viel fruchtbarer sind und wo ich merke, ganz arg oft kämpfe ich damit, weil ich denke, boah, das kann ich jetzt nicht machen, aber wenn ich einen Schritt mache im Sinne von Gott zeigt mir was und ich verstehe was, und ich nur versuche weiterzugehen, noch mehr zu sehen, noch mehr zu verstehen, und ich aber nicht der zweite Schritt mache und hinterhergehe und es in die Tat umsetze, dann mache ich irgendwann einen Spagat und es wird alles uncool und schwierig und ich kann nicht wirklich vorwärts gehen. Aber wenn ich anfange, was Gott mir aufs Herz legt, umzusetzen in die Praxis, dann erlebe ich auch Gott auf frischer Tat und bei dem, was er irgendwie wirkt. Und zum Schluss will ich noch eine Begebenheit, die ich in Südafrika erlebt habe, mit euch teilen. Es war an einem Morgen, wollten einen Einsatz machen am Bahnhof. Und weil es da ziemlich gefährlich war, habe ich eigentlich immer gedacht, wenn wir rausgehen, ich nehme gar nicht groß Geld mit. Ich habe irgendwie so betet, hey Gott, was ist auf deinem Herz, was ist dir wichtig, was möchtest du für den Tag? Und plötzlich hatte ich das Gefühl, Gott sagt zu mir, Esther, steck Geld ein. Und ich dachte mir, ich brauche kein Geld. Wir haben die Vesperbrote in dieser Sache, was ich mir verteilen wollte, ich brauche kein Geld. Ich habe aber gemerkt, okay, Gott sagt es zu mir, also steck's ein. Wir haben danach einen Gebetsspaziergang gemacht und wir laufen an einem Supermarkt vorbei und ich hatte den Gedanke im Herz, Esther, bezahl für jemanden der Einkauf. Und dann dachte ich, nee, wenn ich jetzt zum Bernd sage, du, ich bezahle mal für jemanden seinen Einkauf, denkt er ja, man kann für jeden hier den Einkauf bezahlen. Und dann sind wir weitergelaufen und ich habe irgendwie gemerkt, es lässt mir keine Ruhe. Und dann habe ich gesagt, hey Bernd, ich habe vorhin den Gedanke gehabt, es lässt mich nicht los. Und sagt er zu mir, ja, dann lass uns halt zurückgehen. Wir gehen zurück, da war ein Mann und ich habe dem seinen Einkauf bezahlt. Und es ist nichts, es war banal. Er hatte ein kleines Vesper sich irgendwas gekauft und hat ein Getränk gehabt. Es hat mich quasi nichts gekostet. Ich bin zu ihm hin und habe gesagt, ich würde es gern für ihn bezahlen. Der guckt mich völlig irritiert an und fragt, warum. Ich habe mir das eigentlich gar nicht überlegt, habe einfach nur gesagt, Jesus hat alles für mich bezahlt, ich würde gern was von dem für ihn bezahlen. Und was ich noch dazu gesagt habe, er kann sich in dem Laden noch irgendwas aussuchen, was er möchte. Ich wusste ja, ich habe Geld eingesteckt. Was der Mann sich ausgesucht hat, war eine einzige Fanta. Und unterm Strich hat mich dieser Einkauf keine 3 Euro gekostet. Aber das in das Gesicht von dem Mann zu gucken und zu sehen, was es ihm bedeutet hat, war für mich so ein krasser Moment und wir sind aus dem Laden raus und ich war nicht glücklich, dass ich gerade irgendwie so was Cooles gemacht habe, sondern ich war beschämt, weil ich mir gedacht habe, hey, was hat Gott mir anvertraut? An Geld, an Gabe, an Bildung, an sonst was? Und wie viel von dem nutze ich, beziehungsweise wie wenig mache ich aus dem, was Gott mir anvertraut hat? Und das hat mich zutiefst beschämt und wir sind dann irgendwie weitergelaufen, haben betet, so durch die Stadt, wo wir halt da gewohnt haben. Und irgendwann laufen wir an so einer Reihe Leute vorbei, die alle ziemlich grimmig und missmutig guckt haben. Und ein Mensch zwischendrin strahlt mich völlig an. Und ich realisiere, hey, das ist der Mann, dem ich vorhin den Einkauf bezahlt habe. Und das hat mich so tief ins Herz getroffen und mich echt nochmal so zum Nachdenken gebracht, wo ich dachte habe, Ich habe morgens vor dem Schrank gesagt, hey Gott, was ist auf deinem Herz? Und Gott hat mir aufs Herz gekriegt, nimm das Geld mit. Und ich will euch voll Mut machen, keine Ahnung, wo ihr steht, wirklich mal zu fragen, Herr, was ist auf deinem Herz? Und das ist auch das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollten einen Moment der Stille, wo jeder von euch mal fragen kann, Herr, was ist auf deinem Herz? Und ich mache euch Mut, vielleicht klingt manches strange, was Gott euch aufs Herz legt. Und gefühlt sind 3 Minuten zu kurz. Aber ich glaube, dass die Sache, was Gott uns aufs Herz legt, egal wie viel Überwindung es uns kostet, ich glaube, dass das die Dinge, die Frucht sind und wo wir in der Ewigkeit sehen, was Gott draus macht. Genau, kurzer Moment der Stille. Vater, und ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst. Ich bitte dich, dass du unseren Koffer wegnimmst. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest und uns das aufs Herz legst, was auf deinem Herz ist.
Amen. Das kurze Hinhören im Alltag ist so wichtig. Und ich möchte euch Mut machen, das mit in euren Alltag zu nehmen und immer mal wieder so einen Moment euch rauszunehmen, kurz zu fragen, Gott, was willst du? So einen Moment vor dem Kleiderschrank oder einen Moment in einem Gebetsraum. Ein Moment, um zu fragen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Natürlich macht es auch Sinn, auch mal länger als nur 3 Minuten kurz zu fragen, was ist auf deinem Herzen, denn manchmal ist es ja schwer, schnell den Koffer wegzustellen und dann noch zu hören, weil das Koffer wegstellen manchmal schon so lange dauert. Und ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht im letzten Jahr, dass ich angefangen habe, einmal pro Monat mir einen, ich nenne das Visionstag, einzuplanen in meinem Kalender, einen Tag, wo ich frei habe. Es wird nicht immer ein ganzer Tag, aber ich versuche, dass es möglichst ein ganzer Tag ist, mir einen Tag Zeit zu nehmen, um auf Gott zu hören, Zeit zu haben, zum ausführlich mal Bibel zu lesen, Bücher zu lesen, aus denen ich lerne und Zeit zum Hinhören Ich nehme in diese Zeiten immer meinen Kalender mit, auch da nochmal mit Gott zu besprechen, was sind so die nächsten Termine, was sind die Dinge, die du auf deinem Herzen hast für die Menschen, denen ich begegne, denen ich privat oder beruflich begegne. Und da möchte ich euch Mut machen, euch Zeit zu nehmen zum Hinhören und Gott zu fragen, was ist auf deinem Herzen? Mit dem Leitungsteam vom UPC haben wir uns vor einiger Zeit auch mal Zeit genommen, nicht nur einen Tag, sondern ein ganzes Wochenende, das machen wir immer wieder mal, um hinzuhören, Gott, was ist auf deinem Herzen für unsere Veranstaltung, für den UPC? Und Gott hat mir in dieser Zeit ein Bild gezeigt, was nochmal das unterstreicht, was der Herzschlag vom UPC ist. Und dieses Bild möchte ich gerne mit euch teilen. Es ist das Bild von einem Löwenzahn oder einer Pusteblume. Unser Wunsch ist, dass dieser Gebetskongress dazu dient, dass Menschen wie Pusteblumenschirmchen in die ganze Welt rausfliegen, an ihren Ort zurückgehen und da, wo Gott sie hinstellt. Und wenn diese Schirmchen irgendwo landen, ihr wisst, was dann passiert. Die wachsen an und werden zu Löwenzähnen. Und mich fasziniert das immer wieder, wie ein einziger Löwenzahn auf so einem riesengroßen, auf so einer riesengroßen Wiese schon leuchten kann. Wenn die ganze Wiese voll ist, dann leuchtet es natürlich noch mehr. Aber schon einer alleine kann unwahrscheinlich doll leuchten. Und ich liebe die Geschichten vom UPC zu hören, wo Menschen nach Hause gegangen sind und angefangen haben zu leuchten. In ihrer Gemeinde, in ihrem Ort, in ihrer Familie. Oder wo Gott ihnen ganz neu eine Leidenschaft gegeben hat, für etwas zu beten. Ich nenne diese Geschichten Pusteblumengeschichten. Denn es bleibt ja nicht dabei, dass der Löwenzahn ein Löwenzahn ist. Seine Bestimmung ist, eine Pusteblume zu werden. Und was dann passiert, wisst ihr auch, es bleibt nicht bei dem Einzelnen, sondern es werden ganz viele. Das ist der Grund, warum Gärtner diese Blumen hassen. Ich liebe sie trotzdem, weil die kriegt man nicht weg. Wenn eine da ist, dann sind auf einmal, ist die ganze Wiese voll, ist der ganze Garten voll. Und es fängt an zu leuchten und sich zu verbreiten. Und wir wünschen uns, dass Menschen ein Herz haben für Erweckung, für ihren eigenen Ort, aber auch weiter drüber raus. Und eine dieser Pusteblumengeschichten hat mir Esther vor einiger Zeit erzählt. Eine Geschichte, wie Gott ihr etwas während dem UPC aufs Herz gelegt hat. Nicht nur für ihren eigenen Ort, wo sie ist, sondern nochmal weit darüber raus.
Ich war letztes Jahr beim UPC und wir saßen an dem einen Morgen im Programm. Und es ging um das Thema Erweckung in Deutschland und wo wir uns Zeit genommen haben, um für Erweckung zu beten. Und ich habe voll das Herz für Österreich, ganz besonders für Kärnten. Und es war für mich ein Wunder, wie das auch kam, dass eine Band aus Kärnten an dem Morgen dort gespielt hat. Und während die Lieder gespielt haben und es so um Erweckung und solche Dinge geht, habe ich erst angefangen, so für Deutschland zu beten. Und ich habe gemerkt, hey, mich bewegt so arg. Ich habe so eine Sehnsucht, dass Gott auch einen geistlichen Aufbruch in Österreich schenkt. Dass dort Menschen, die eine Sehnsucht nach mehr haben, dass die wirklich mehr kriegen und dass dort was in Bewegung kommt. Und mir lag so schwer auf dem Herz, dass ich wirklich stand da, während die Lieder gesungen haben und mir sind Tränen in die Augen gestanden. Und ich habe gesagt, Gott, ich halte den Schmerz fast nicht aus, das zu wissen, wie viele Menschen dich nicht kennen. Und ich habe so eine Sehnsucht, dass du Menschen begegnest und dass Menschen dich finden können. Ich würde am liebsten selber hingehen, aber egal, ob ich hingehen kann oder nicht eines Tages, ich wünsche mir, dass du dort Menschen rettest und dass du Menschen an dein Herz ziehst. Und dann irgendwann habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt und dann war es total eindrücklich. Dann kommt jemand zu mir her, noch während dem Programm und sagt, ich habe eine Bibelstelle, ich habe was auf dem Herzen, ich habe irgendwie das Gefühl, Gott sagt mir, ich soll das dir sagen, dass du das liest. Und ich lese die Stelle und es war die Stelle von der Hannah, wo sie ihr Herz vor Gott ausschüttet, wo sie weint und der Priester Eli denkt, dass sie betrunken ist. Und wo der dann sagt, geh hin, der Herr wird deine Bitte erhören. Und keine Ahnung, ob ich irgendwann in Österreich land oder ob das nicht so wird. Aber ich wusste in dem Moment, Gott gibt mir die Zusage, hey, da wo du um verlorene Menschen ringst, da höre ich das und ich werde mich drum kümmern, dass dort Menschen zum Glauben kommen. Und Mich hat das auch so begeistert, als ich für die Explorer-Gebetszelte, als ich die entwickeln durfte, dieses eine Zelt, wo es darum ging, für unerreichte Menschen zu beten, für Menschen, die Jesus nicht kennen, für unerreichte Stämme und Völker. Und ich wünsche mir voll, dass das was ist, was Gott uns aufs Herz legen darf, dass wir anfangen, um Menschen zu ringen, wo wir nichts davon haben, wo es uns nichts bringt, wo es nicht um uns geht, sondern wo es einzig und allein darum geht, dass Gottes Plan erfüllt wird und dass alle Menschen wirklich gerettet werden.
Ich liebe es, Erweckungsgeschichten zu lesen. Und was ich daraus lerne immer wieder, ist, dass Erweckungsgeschichte nicht mit den großen Predigern beginnt, sondern dass Erweckungsgeschichte oft in einem kleinen Gebetsraum beginnt. Entweder bei dem Prediger selber oder bei Menschen in einem Ort oder Land, denen er das aufs Herz legt, so wie der Esther, für Österreich zu beten und einzustehen. Und wo er es immer wieder Menschen aufs Herz gelegt hat, für ihr Land oder für ein anderes Land, für eine Region einzustehen und zu beten. Auf dem Gebet liegt große Verheißung, auf unserem Gebet liegt große Verheißung. Und deshalb wollen wir uns jetzt in diesem Referat auch Zeit nehmen, zu beten für Erweckung und für das, was auf seinem Herzen ist. Nämlich, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Natürlich passiert in unserem Land und auf der ganzen Welt schon viel. Es ist nicht so, dass niemand zum Glauben kommt. Aber wie viele Menschen gibt es hier in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt, die eben noch nichts wissen von dem Retter dieser Welt und von dem Gott, der sie liebt und der ihr Leben und ihre Ewigkeit verändern möchte? Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Und das stimmte für damals. Und das stimmt auf jeden Fall auch für heute. Deshalb lass uns beten, dass Gott Arbeiter sendet in seine Ernte und dass Gott Leute beruft, ganz grundsätzlich, aber auch ganz speziell heute an diesem Tag. Und dass wir eines Tages aufhören können, für Erweckung zu beten. Nicht, weil wir den Glauben daran verloren haben, sondern weil wir merken, wir sind auf einmal mittendrin in unserem eigenen Land, in Europa und der Welt. Deshalb lass uns beten, dass wir Erweckung erleben dürfen, nicht nur im Kleinen, sondern im ganz Großen, flächendeckend, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, euch zu zweit, zu dritt zusammenzustellen und gemeinsam zu beten, was Gott euch aufs Herz legt. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du unseren Koffer kennst, den wir mit uns rumtragen, unseren Schmerz, unsere Sorgen, und dass du dich darum kümmerst und versprochen hast, auf unsere Gebete zu hören. Und ich danke dir dafür, dass du der eigentliche Träumer dieses Traums von Erweckung bist. Du sehnst dich danach, nach Erweckung für unser Land und für unsere Welt. Und deshalb bitten wir dich heute Morgen um deine Hilfe, dass, wenn wir selber losgehen in den nächsten Tagen und Jahren und wenn wir selber zur Antwort auf unser eigenes Gebet werden, dass du uns hilfst, wenn wir als Erweckungsträger in dieser Welt unterwegs sind. Und ich segne euch, euch Erweckungsträger. Ich segne euch mit Stille zum Hören in euren Gebetsräumen, auf das, was Gott auf dem Herzen ist. Ich segne euch mit Träumen und Visionen, die euch ins Gebet treiben. Ich segne euch mit Glauben an einen großen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und ich segne euch mit Mut, den Mund aufzumachen und fröhlich von Jesus zu erzählen. Und ich segne euch mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Geht hin als Erweckungsträger in unser Land und in unsere Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.